Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer. Heute mit dem Thema Sponsored Blogging, Erfolgsfaktoren von Influencer-Kampagnen bei Lookfamed. Und zu Gast habe ich heute den Johann von der Georg-August-Universität hier in Göttingen und unsere Head of Campaign Marie. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Johann, magst du dich einmal kurz vorstellen, da du jetzt zum ersten Mal bei uns im Podcast dabei bist? Mhm.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Johann Giertz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juniorprofessur für Digitales Marketing hier an der Uni Göttingen. Ich promoviere seit 2 Jahren dort. Was wir generell am Lehrstuhl machen, ist, wir gucken uns soziale Medien an, sammeln dazu Daten und versuchen, das Nutzerverhalten auf bestimmten Plattformen zu analysieren und zu begründen. So kann man, glaube ich, viele Projekte beschreiben, und so seid ihr, denke ich, auch dann zu uns und zu mir gekommen, und so ist diese Kooperation auch entstanden.
Ja, genau, wir beschäftigen uns ja auch seit vielen Jahren mit dem Thema Influencer-Marketing, bisher wahrscheinlich nicht so wissenschaftlich wie ihr. Was mich zuallererst interessieren würde, Influencer-Marketing ist ja eine relativ neue Disziplin. Beschäftigt ihr euch schon länger mit dem Thema, oder ist das eigentlich die erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Influencer-Marketing?
Also generell ist es ja so, dass die Forschung der Praxis immer so ein bisschen aus der Natur raus hinterherhängt und sich in der Praxis erstmal verschiedene Trends ergeben und die Forschung das dann quasi erstmal alles aufarbeitet, ne? So Influencer-Marketing ist jetzt auch kein super neues Thema, ne? Es gewinnt an Relevanz, ja, aber so die generelle Erscheinungsform ist ja an sich nicht neu. Deswegen gibt es da auch schon Erkenntnisse und wissenschaftliche Artikel drüber. Mit der erhöhten Relevanz nimmt aber natürlich auch das Volumen der Forschungsarbeiten zu diesem Thema zu. Und wir haben uns jetzt bisher noch nicht explizit mit Influencer-Marketing beschäftigt, aber generell viel drumherum auch schon untersucht, was jetzt vielleicht Influencer-Marketing war oder was jetzt als Influencer-Marketing verstanden wird, was wir aber noch nicht so genannt haben, ne? Und wir jetzt noch nicht so die Besonderheiten des Influencer-Marketing dann so explizit untersucht haben. Wir haben aber schon Forschungsarbeiten und Datenanalysen gemacht zu zum Beispiel einzelnen Human Brands, ja, also nicht Corporate Brands, sondern Human Brands, was letztendlich Influencer auch sind, und haben dazu auch schon Ergebnisse. Und dazu gibt es auch schon viel in der Literatur. Jetzt kommen, wie du schon richtig sagst, die Arbeiten, die halt explizit Influencer-Marketing machen und die Beeinflussung von Human Brands halt beinhalten.
Und du hast es eben schon gesagt, du promovierst aktuell, genau. Auch natürlich in dem Bereich digitales Marketing. Mhm. Hast du da auch einen speziellen Fokus auf das Influencer-Marketing gesetzt, oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also ich untersuche in erster Linie synchrone soziale Medien, also Interaktion zwischen Content-Creators und Nutzern in Echtzeit, so ist das im weitesten Sinne definiert. Und da gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen mit Influencer-Marketing. Was wir uns jetzt als nächstes angucken wollen, sind parasoziale Beziehungen. Ihr kennt das vielleicht auch in Bezug auf verschiedene Content-Creator, dass ihr sagt, okay, das ist ein cooler Typ, oder ich find Klima zum Beispiel super, ne?
Was hat er denn alles? Den finde ich auch super.
Sehr gut, sehr gut. Was hat er nicht alles für coole Projekte gemacht und so, das ist echt ein Funskerl, ne? Mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Spoiler Alert, Finn Kliman weiß nicht, wer ich bin, so, ne? Aber es gibt halt schon dieses Gefühl einer Freundschaft, ja, einer parasozialen Beziehung, die ich einfach dadurch bekomme oder jetzt auch eine intime Freundschaft zu ihm fühle, wenn man es jetzt mal ganz weit treibt, ja, weil ich den einfach tagtäglich sehe und das immer cool finde, was er macht.
Und das ist ja genau vielleicht auch die perfekte Überleitung, das ist ja eigentlich, Marie, ich blicke zu dir, dein tägliches Geschäft, genau diese parasoziale Beziehung letztendlich zu nutzen, um Marken die Möglichkeit zu geben, authentisch zu werben. Mhm. Und wir bei Lookfamed sind ja bisher sehr national aufgestellt, also unsere meisten Kampagnen sind wirklich in Deutschland. Und Marie, bei dir steht seit einiger Zeit auf der Roadmap das Thema Internationalisierung. Und du hast dir da ja anscheinend überlegt, es wäre ganz gut, in diesem Zusammenhang mal mit einer wissenschaftlichen, fundierten Herangehensweise hier die ersten Schritte zu gehen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie du dazu gekommen bist, jetzt mit einer Universität zusammen das Thema anzugehen?
Na klar, also seit einigen Jahren setzen wir Kampagnen um mit verschiedensten Influencern, vor allem im Dachraum. Und wir haben vor einiger Zeit, aber das ist bestimmt schon auch anderthalb Jahre her oder so, haben wir mal eine Anfrage bekommen und da ging es um ein Projekt in der UK. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja kein Problem. Was wir in Deutschland können, können wir auch in der UK. Das kann ja nicht so das große Hexenwerk sein. Naja, wir dann gestartet, mit Influencern in Kontakt getreten, ausgetauscht, geschaut, wie man es gemeinsam umsetzen kann, Insights eingeholt und da war ich dann auf einmal sehr schockiert schon, weil ich Insights bekommen habe, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also es hat meine Vorstellungen oder meine Erwartungen haben überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, was wirklich letztendlich geliefert wurde. Bedeutet, dass wir unsere Learnings, die wir seit Jahren in Deutschland eigentlich aufgebaut haben oder auch im Dachraum, gar nicht unbedingt auf den internationalen Markt und verschiedene Länder beziehen können, weil die ganz anders arbeiten. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja eine sehr, sehr hohe Relevanz auf die Stories legen. Fast alle Kampagnen laufen eigentlich fast, ich möchte nicht sagen nur noch über Stories, aber schon zu einem großen Teil. Und in dem Fall waren zum Beispiel die ganzen Story-Views, die ich zugeschickt bekommen habe, super gering, obwohl wir recht hohe Follower-Zahlen hatten. Wir hatten eine gute Engagement-Rate, aber so gut wie keine Story-Views. Wo ich mir dann dachte, okay, irgendwas kann da nicht so ganz passen, beziehungsweise wir können eigentlich nicht unbedingt mit unserem Know-how einfach in den anderen Markt gehen und sagen, wir schießen mal los. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wie können wir den besten Einblick in verschiedene Märkte bekommen, wirklich auch vollumfassend, in verschiedene Themenbereiche, in verschiedene Insights, KPIs und so weiter. Und da wir ja wissen aus Erfahrung, wie fordernd es doch ist, Insights einzuholen von Influencern und da wirklich Einblicke zu bekommen, haben wir uns überlegt, dass wir da wirklich ein richtiges Projekt draus machen, dass wir auf die Uni hier in Göttingen zugehen. Ich glaube, ich habe da am Anfang einfach mal eine Mailadresse oder einen Kontakt gegoogelt, wurde 2-3 Mal weitergeleitet und bin dann am Ende bei Johann gelandet und so haben wir dann zusammengefunden und dann doch das Projekt auf die Beine gestellt und jetzt ein paar sehr coole Ergebnisse bekommen.
Ja, und um euch vielleicht mal ein bisschen einen Hintergrund zu diesem Projekt zu geben, einfach aus Zahlensicht, um zu sehen, dass es schon eigentlich ein extremer Aufwand war, der dahinter steckte. Wir haben über 2300 Influencer angefragt. Wir haben über 300 Rückmeldungen aus Influencern aus 5 europäischen Ländern bekommen. Und wir hatten ein Studententeam aus
6
Studenten plus dich, die wirklich 4-5 Monate sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Könnt ihr beiden, ihr habt das Projekt ja im Wesentlichen verantwortet, könnt ihr ganz einfach, ja, wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über negative binomische Regression und so gesprochen, das wollen wir gar nicht hier ausführen. Was habt ihr konkret untersucht?
Genau, also es galt ja, Unterschiede zwischen diesen Ländern zu finden und auszumachen. Und ich glaube, das ist auch so die wichtigste Erkenntnis, dass es Unterschiede gibt und man nicht einfach in einen neuen Markt gehen kann, was dein Gefühl war, Marie, am Anfang, das bestätigen jetzt auch die Zahlen, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wertvoll. Jetzt gilt es natürlich, diese Unterschiede dann auch genau zu formulieren, um dann, wenn ihr in einen neuen Markt gehen wollt und die Besonderheiten dieses neuen Marktes erkennen wollt, dass ihr dann auch ja, die wissenschaftlich fundiert quasi in diesen neuen Markt gehen könnt. So, jetzt die Frage, was sind diese Unterschiede dazu?
Das ist genau meine Frage, ja.
Genau, und was man generell sagen kann auf einen ersten Blick, ist einfach, dass unterschiedliche Länder unterschiedlich performen. Wir sehen zum Beispiel, dass Italien sehr viel weniger performant ist, dass da generell sehr viel weniger engaged wird, im Gegensatz dazu am oberen Ende Schweden zum Beispiel, wo sehr viel engaged wird, wo es sehr viele Linkklicks gibt, was dann für euch interessant ist. Das war so der erste Eindruck, den wir bekommen haben.
Wenn du von performed sprichst, geht es natürlich um das Thema Post-Engagement-Rate und auch Link-Klicks. Das ist Correct. Ja für uns auch, wenn wir über Performance-Kampagnen, wir haben dazu auch ja schon einige Beiträge geschrieben in unserem Blog, dann geht es um Performance und das Gegenteil, das auf das du angesprochen hast, in dem Moment, wo wir über Reach, also Reichweite und Impression geht, eher im Branding-Bereich, nur dass alle Correct. Zuhörer da auch abgeholt sind, was wir damit mit diesen Fachbegriffen meinen.
Genau. Und das ist quasi der erste Blick, den wir auf die Länder erstmal bekommen haben, wo wir dann diese Datensätze zurückbekommen haben. Was wir dann untersucht haben, sind jetzt nicht nur die Einflussfaktoren der einzelnen Länder, auch zum Beispiel der einzelnen Kategorien. Weil wenn wir, das ist einfach der dieser Sache, dieser Untersuchung geschuldet, dass wir halt auch Influencer aus verschiedenen Kategorien hatten mit verschiedenen Zielgruppen, die auch einen Einfluss auf das Engagement haben.
Und das sind ja auch genau die Kategorien, die wir auch in unserem klassischen, ich sag mal, deutschen Geschäft haben. Mhm. Das sind zum Beispiel Fashion-Influencer, Family-Influencer, Fitness-Influencer, Beauty-Influencer, Food-Influencer, Lifestyle-Influencer, Travel-Influencer und so Special-Influencer, also das heißt, wenn man sich in irgendeiner Nische positioniert haben. Und der reinen Vollständigkeit halber, welche Länder haben wir untersucht? Wir waren, Deutschland ist unser Referenzland in diesem Fall gewesen. Mhm. Und dann haben wir die europäischen Länder, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und England oder Großbritannien in der Analyse. Oder ihr, ich sage immer ich, oder wir, nein, ihr habt damit gar nichts
zu tun. Ein gemeinsames Projekt.
Ihr habt es vornehmlich getrieben. Und du sagtest schon, es gibt da länderspezifische Unterschiede auf der einen Seite und es gibt auch kategoriebasierte, also nach den Influencer-Kategorien Unterschiede. Mhm. Hast du auch eben schon Beispiele genannt. Was würdest du sagen, war die große Herausforderung erstmal, um überhaupt jetzt Aussagen treffen zu können? Ich glaube, alle, die sich im Influencer-Marketing bewegen, wissen, das ist nicht so eine ganz einfache Aufgabe, die ihr hattet. Also ihr brauchtet ja Insights und nicht nur einmal einfache Insights, sondern ihr brauchtet Informationen zu Linkklicks, ihr brauchtet Informationen zu Reichweiten der letzten Beiträge, zu der Demografie. Dahinter sind ja schon viele Insights. Was war so die große Herausforderung aus eurer Sicht?
Also erstmal, um das wissenschaftlich fundiert gestalten zu können, braucht man, um einen Datensatz als vollständig in die Analyse einfließen lassen zu können, braucht man einen vollständigen Datensatz. Ja? Und das waren ja größtenteils die Screenshots, die dann die Influencer gemacht haben, wo dann teilweise unten mal was
oder auch nicht gemacht haben.
So, ja, genau. Und dann fehlt halt eine Information. Wenn du diese Information nicht hast, kannst du das nicht in die Analyse einfließen lassen können. Das heißt, die Studenten haben auch sehr, sehr viel nachgefragt. Und mussten dann, waren sehr bemüht, auch vollständige Datensätze hinzubekommen. Das war, glaube ich, das, also die meiste Fußarbeit, die da gemacht werden musste.
Und ich glaube, dass wir aus der Perspektive auch wirklich sehr, sehr stolz sein können auf die Anzahl an Influencer, die uns wirklich die vollständigen Datensätze zur Verfügung gestellt haben, weil jeder, der mit Influencern zusammenarbeitet, weiß, dass es vielleicht manchmal nicht ganz so einfach ist, wirklich das zu bekommen, was man will und was man anfragt, weil es da ja auch auf die Kleinigkeiten drauf ankommt. Ich weiß, dass wir da teilweise sogar auch drüber gesprochen hatten, über die deutschen Insights, die wir dann bei uns intern zusammengestellt haben, und da mussten wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustieren, weil im täglichen Geschäft kann man da natürlich mal so ein bisschen Kreativität auch walten lassen, damit man die vollständig hat. Aber in dem Fall war das ja eben nicht möglich.
Definitiv. Finde ich sehr, sehr spannend und extrem beeindruckend, wie viel Energie ihr da rein investiert habt, um diese Ergebnisse zu haben. Jetzt stelle ich es mal so als Nichtwissenschaftler die Frage, in welches Land muss ich jetzt eigentlich gehen, wenn ich eine richtig gute Performance-Kampagne machen will? Was würdest du mir da jetzt aus wissenschaftlicher Sicht empfehlen und warum würdest du es aus wissenschaftlicher Sicht empfehlen?
Also als Wissenschaftler muss ich natürlich erstmal sagen, ganz so einfach ist es nicht. Das ist, glaube ich, auch die obligatorische Antwort, die ich hier habe. Aber was man grob sagen kann, was wir halt auch gemacht haben, ist, dass wir die Influencer nach den verschiedenen Zielgruppen, die sie bedienen, halt gruppiert haben. Und da, da auch diese Zielgruppe, wie gesagt, analysiert haben, um jetzt auch Aussagen darüber machen zu können, wie zum Beispiel der Heimatlandanteil einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie dann die letztendlich auch die Engagement-Zahlen aussehen. Was wolltest du jetzt genau machen, eine Branding- oder eine Performance-Kampagne?
Ich möchte natürlich, ich bin immer der Performance-Freund, ich möchte sehr, sehr gerne eine Performance-Kampagne umsetzen für meinen Kunden. Heimatlandanteil ist spannend, dass ihr das bestätigen könnt, weil das ist auch, glaube ich, eine der Metriken, die bei Marken immer wieder angefragt wird, wo man auch sehr, sehr viel drüber diskutieren muss. Warum sind es nur 80%? Ich glaube, du wirst jetzt mit 80% sagen, das ist ein guter Wert. Mit dem einen oder anderen Kunden, der sagt, warum ist es nur 80, warum sind es nicht 99? Mhm. Hat für uns immer schon irgendwo eine extrem hohe Relevanz gehabt. Wir haben es uns jetzt nicht wissenschaftlich erklärt, sondern einfach gesagt, naja, es hat ja auch was damit zu tun, wie viele Leute interessiert es denn wirklich. Ne? Und wenn ich da 40% Heimatlandanteil oder 80 habe, ist natürlich ein großer Unterschied. Und das konntet ihr jetzt ja anscheinend auch bestätigen.
Genau. Heimatlandanteil super relevant. Um eine kurze Antwort auf deine Frage zu geben, für eine Performance-Kampagne viele Linkklicks solltest du einen Fitness-Influencer aus England nehmen. Das muss dann natürlich auch passen und ein gewisser Fit muss da sein, ne? Aber das können wir von den Zahlen jetzt einfach mal ganz stumpf sagen. Da gibt es auf jeden Fall sehr signifikante Beziehungen auf die KPI Linkklicks, dass du da aus England einen Fitness-Influencer nimmst. Oder einen Family-Influencer, das geht auch.
Das war jetzt für mich die richtige Antwort. die Person, die unserem Podcast häufiger folgen.
Ich bin neutral, Fame, ne? Ich bin hier völlig neutral.
Ist alles, alles wissenschaftlich. ist auch spannend, weil es auch eine Erkenntnis ist, die wir schon sehr, sehr lange, oder von der wir schon sehr, sehr lange überzeugt sind. Wir haben es immer für uns argumentiert, weil man einfach sehr, sehr viel aus dem Leben mitbekommt, man sehr viele Einblicke bekommt und der Family-Influencer einfach sehr, sehr nahbar ist und auch für viele verschiedene Dinge funktioniert und das für uns auch immer einhergehend war oder auch ist mit einer hohen Performance. Und das finde ich interessant, dass ihr das auch so in den Zahlen letztendlich bestätigen konntet.
Auf jeden Fall. Family-Influencer sind generell performanter. Also es ist eine sehr performante Kategorie, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Gibt es denn auch das Negativbeispiel? Also wenn ich sage, ich möchte Performance machen, was sollte ich auf gar keinen Fall machen? In welches Land, mit welcher Kombination würdet ihr absolut abraten?
Also wie gesagt, Italien sind die Engagement-Zahlen generell nicht so hoch. So, wenn ihr jetzt eine Kampagne habt, die ihr unbedingt in Italien machen wollt, machen müsst, ja, muss man sich einfach generell auf weniger Zahlen oder geringere Zahlen einstellen. Und was wir gesehen haben, was nicht so performant ist, ist generell die Kategorie Food. Warum das jetzt im Einzelnen so ist, das müssen dann weitere Studien haben. Oder habt ihr der Erfahrung, warum Food nicht so performant ist, wie jetzt zum Beispiel Family oder Fitness?
Auch super spannend. Ich finde es ja ganz gut, dass unser, man nennt es ja in der Wissenschaft so ein Educated Guess, glaube ich. Ne? So meine schlaue Vermutung. Wir haben uns das immer erklärt, auch wir haben die Erkenntnis auch schon gesammelt, dass Food-Influencer in der Regel eine extrem schwache Performance haben. Und ich glaube, es liegt darin, wie stellen sich Food-Influencer dar? Food-Influencer leben ja nicht von der Person, wie es ein normaler Influencer, also ein Influencer anderer Kategorien tut, sondern er lebt von einem Teller mit netten Lebensmitteln. Und man weiß nichts über ihn. Es gibt ein paar, die zeigen auch mal ihr Gesicht, aber vom Prinzip her, müssen wir auch ganz nüchtern sein, interessiert die Person dahinter eigentlich nicht richtig, weil das leckere Essen, das Rezept im Vordergrund steht und das ist für uns die Begründung, warum ein Food-Influencer tendenziell eine schlechtere Performance an den Tag legt, weil einfach diese Persönlichkeit nicht da ist. Also du hast es eingangs gesagt, diese Personal Brand oder Human Brand, die ist dort einfach nicht ausgeprägt.
Bin ich voll dabei, einfach weil dadurch vielleicht nicht so die soziale Verbundenheit aufkommt oder eine Beziehung, eine soziale Beziehung entsteht, wie wir das ja auch eingangs diskutiert haben, dass es nicht mit Food funktioniert. Das finde ich sehr interessant, ja. Das könnte sein. So weit gehen die jetzigen Analysen doch nicht. Aber wir haben ja auch schon über weitere Projekte gesprochen. Das wäre ein super spannendes Thema für eine nächste Untersuchung, ja.
In der Richtung haben wir ja auch ganz gegenteilige Beispiele, die jetzt sich vor allem die Reels oder auch TikToks zur nutzen einfach, um ihre Reichweite aufzubauen, sich selber aber auch mit in den Fokus zu stellen. Und da sehen wir den komplett gegenteiligen Effekt eigentlich, die extremst erfolgreich damit sind und die aber eben nicht nur das Food Ergebnis am Ende in den Fokus rücken, sondern sich selber als Person eben auch, wo wir ja wieder bei dem Thema ankommen. Aber da glaube ich, dass der Effekt in der Richtung gerade sehr, sehr deutlich bei vielen wird.
Ja. Ich glaube, du sprichst natürlich auf einen Stefano Zarella an, der ja letztendlich, er kocht auch, aber eben sehr, sehr unterhaltsam und das Kochen ist bei ihm, glaube ich, mehr, ja, ich würde sagen, Mittel zum Zweck, ja. Und gar nicht so, er versteckt sich nicht hinter dem Gericht, sondern er ist das Gericht sozusagen und er ist die Brand dahinter. Also wir haben, glaube ich, da schon mal eine super spannende Erkenntnis. Also die Kategorie, der ein Influencer zuzuordnen ist, hat schon mal einen Einfluss auf die Performance. Tendenziell Fitness-Influencer, Family-Influencer eher im guten Performance-Bereich, Food-Influencer eher im Negativ-Performance-Bereich. Welche weiteren Erkenntnisse, Einflussfaktoren konntet ihr herausarbeiten?
Genau, über die dann haben wir schon kurz gesprochen. Wie gesagt, wir haben auch die Zielgruppen der Influencer halt geclustert und können da zum Beispiel sagen, wir sehen auch, dass die Frauenzielgruppe das also mittelalte Frauen von, oh mein Gott, das muss ich sagen, was ich als mittelalt definiert
habe. Das ist ja immer relativ. Ne?
Also ich muss dazu sagen, wir haben es geclustert nach vielen Zielgruppen, eine gemischte Gruppe, eine von sehr, sehr jungen Frauen, also Teenager, Mädels, einmal Männer und dann halt, was ich gerade als mittelalt bezeichnet habe, also nicht Teenage-Frauen von so 25 bis 35. Wer sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt,
nein, das ist
so.
Ist
aber,
okay.
So haben wir es zumindest definiert. Und diese, ja, mittelalte Frauenzielgruppe, die ist auch sehr performant auf die Link-Klicks, zum Beispiel, was wir auch über alle Länder gesehen
haben. Okay. Das heißt also, optimal eine Family-Influencerin mit einer mittelalten weiblichen Zielgruppe. Und das kann ich eigentlich über alle Länder hinweg mal so grob sagen.
Da macht ihr auf jeden Fall, glaube ich, nicht viel falsch
mit. Ja. Und wie sieht es mit den Männern aus? Denen wird ja tendenziell unterstellt, nicht so anfällig zu sein für Influencer-Marketing. Sieht man ja, also zumindest bei uns in der Agentur, sieht man es, wir gucken immer sehr, sehr stark nach hohen Frauenraten, ja. Weil wir eben gemerkt haben, dass genau das, was ihr auch sagt, die Frauen kaufen einfach besser, ne, was wir für uns dann auch als Performance bezeichnen. Wie sieht es mit den Männern aus?
Ja, also dazu haben wir keine signifikanten Ergebnisse. Das heißt, wir können jetzt nicht mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit sagen, dass Männer schlechter performen, du sagst es. Das können wir nicht sagen, dass es einen negativen Einfluss hat. Was wir sehen, wir haben jetzt keinen Einfluss festgestellt. Wir können halt, auf den ersten Blick sehen wir auch, dass Männer ja weniger Engagement zeigen, weniger performen. Es ist aber nicht jetzt statistisch signifikant, dass wir sagen können, dass sie einen negativen Effekt haben. Das können wir
okay. Sagen. Ja, super spannendes Thema. Vor allem, was ich extrem interessant finde, ist, dass sich viele unserer Erfahrungen, sage ich jetzt mal, die wir in Deutschland gemacht haben, dass sie sich erstmal auch statistisch bestätigen, mhm. Punkt 1. Punkt 2, und das sieht man für alle, die sagen, über was haben die eigentlich gerade gesprochen? Es gibt diese gesamte Studie nochmal als White Paper bei uns auf dem Blog herunterzuladen. Da findet ihr wirklich nochmal alle Ländervergleiche, die Methodik. Also wer da jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf gucken will, der kann das gerne mit Johann dann auch diskutieren, ob das jetzt alles richtig berechnet wurde.
Könnt mir gerne schreiben.
Die E-Mail-Adresse schreiben wir rein. Es ist auch nochmal zusammengefasst in einem Blogpost. Für uns war es ja das Allerwichtigste hier im Rahmen des Podcasts, einfach die spannendsten Erkenntnisse mal darzulegen, es auch ein bisschen zu diskutieren und vor allem so ein bisschen die wissenschaftliche Sicht mit der praktischen Sicht, die wir ja sehr stark haben, zusammenzubringen. Und das schon mal an dieser Stelle echt vielen Dank an euch, Marie und Johann, und vor allem an dein ganzes Team, dass ihr da diese, wie ich finde, super spannende Influencer-Studie herausgebracht habt.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Wir haben ja jetzt auch gerade schon ein neues Projekt rausgearbeitet, wo wir gerade gesagt haben, Food performt so schlecht. Vielleicht nicht, weil es Food ist, sondern wie Food dargestellt wird und dass man es einfach mit einer größeren sozialen Verbundenheit darstellen soll und das eher nur ein Aufhänger sein sollte. Und man stärker zum Beispiel soziale Aspekte, weswegen die Kategorie Family so gut funktioniert, stärker unterstreichen sollte, ne? Da haben wir direkt das nächste Projekt, Leute.
Da haben wir das nächste Thema. Und Sie. Das ist ja dann auch ein Thema, was ihr auch schon so ein bisschen mitbearbeitet habt. Das Thema, wir haben jetzt sehr stark die Marke eigentlich uns angeschaut. Mhm. Die Agentursicht, die Markensicht, in welches Land gehe ich, welche Kategorien nehme ich, um Ziele zu erreichen. Ihr habt, ich sage es mal böse, nebenbei, das war, glaube ich, gar nicht so ganz nebenbei, sondern das ist eigentlich der zweite Teil dieser Arbeit. Und deshalb werden wir dem Teil auch nochmal wahrscheinlich eine eigene Folge widmen, vielleicht noch ein bisschen in einem anderen Setting. Habt ihr untersucht, wie unterschiedliche Content-Formate eigentlich funktionieren? Also ihr habt es gesagt, Content Characteristics, also welche Charakteristika weist Content auf, damit er am Ende funktioniert? Kannst du uns dazu auch ein bisschen was erzählen?
Mhm. Genau, das war der erste Teil und wir haben dann in einer zweiten Hälfte die Inhaltseigenschaften von Posts kodiert und nach bestimmten Aspekten untersucht, um halt auch herauszufinden, welcher Content funktioniert jetzt in welchem Land besser, um da quasi diesbezüglich auf die Inhaltseigenschaften oder Content Characteristics auch Unterschiede finden zu können, die wir auch gefunden haben.
Und
ist das was für die nächste Folge?
Das ist auf jeden Fall was für die nächste Folge. In diesem Sinne, schaut auf unserem Blog vorbei. Ich hoffe, dass es euch dieser Ausflug in die Wissenschaft doch mit einem großen praktischen Bezug gefallen hat. Vielen Dank an Johann, vielen Dank an Marie, vielen Dank auch an das ganze Team, die dahinter standen für die Erarbeitung der Studie. Wir melden uns einfach mit einer zweiten Folge wieder. Da schauen wir uns mal das Thema Content Characteristics.
Ist es schwer, ne?
Ist es wirklich schwer, vor allem am Ende einer Folge. Das schauen wir uns ein bisschen mehr an, um auch jemandem, der selber vielleicht Influencer ist, ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie er oder sie den Content, den eigenen Content optimieren können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.